Vielleicht ging es euch auch schon mal so, in einem großen Supermarkt oder Discounter. Man geht durch die Gänge und fragt sich, wer hat hier das Sagen? Wer ist Chefin oder Chef? Muss es ja irgendwie geben in diesem riesen Laden hier. Und ist es da die Dame, die das Regal einräumt, oder der Mann an der Kasse, dass der Chef sich vielleicht ein bisschen versteckt hat, um Einblick zu kriegen, wie das so abläuft in seinem Laden? Wer hat hier das Sagen? Wer ist der Chef? Und dann hat mir mal jemand gesagt, ja, in der Regel ist es ja so, dass der Chef irgendwo in einem Büro sitzt und da gibt's manchmal so am Ende um die Ecke herum so irgendwo so einen Spiegel. Und wir gucken in den Spiegel, aber auf der anderen Seite ist das Chefbüro. Und der kann sogar rausgucken, aber wir können nicht reingucken. Da möge sich wohl der Chef aufhalten. Wie kann man ihn kennenlernen? Vielleicht, wenn man was Großes reklamieren will. Oder was ich nicht empfehlen möchte, wenn man was gestohlen hat, geschnappt wird und dann erstmal da hinten ins Büro geschleppt wird. Ich weiß nicht, wie es geht. Keine Erfahrung. Aber wer hat das Sagen? Wer ist der Chef? Und wo steckt der Boss? Darum soll es heute gehen. Ich habe da mal eine Überschrift gewählt, da ist sie ja auch schon. Ich hause auch vorne mal die Leinwand ran. Das Thema der Predigt, die wahren Machtverhältnisse. Die wahren Machtverhältnisse. Wer regiert? Kam ja auch schon in diesem Lied ganz gut. Wer regiert in dieser Welt? Wer spricht das letzte Wort? Wer ist der Oberboss? Wer ist der Chef, die höchste Instanz? Man könnte auch fragen, wer führt Regie? Wer hat das Drehbuch geschrieben zu dem, was hier in der Welt abgeht, seit Jahrtausenden, heute und natürlich auch in Zukunft? Ja, wer ist der Chef? Ist es Putin? Wahrscheinlich nicht. Trump dankt bald ab. Ist es dann Biden? Ist es China? Starke Wirtschaftsmacht? Oder Europa? Oder vielleicht Europa auf absteigendem Ast? Ist es Bill Gates, der reichste Mann vielleicht? Oder Amazon-Chef, der reichste Mann? WHO? Sind es die Banken? Haben Sie das letzte Wort? Stecken Sie hinter allem? Oder irgendwelche führenden Wissenschaftler, die gewisse Fäden ziehen? Freimaurer oder Illuminaten? Ist es der Papst in Rom? Die Jesuiten, wie manche denken? Oder die kleine Greta da oben in Skandinavien? Wer hat das Sagen? Wer ist der Chef? Uns geht's in der Predigt um die wahren Machtverhältnisse in dieser Welt und in unterschiedlichen Bezügen. Jetzt ist es in dieser Welt tatsächlich ein Stück so, dass man Gott, der ja der Oberboss und Chef ist, ein Stück rausgenommen hat. Und das hängt sicherlich mit der Aufklärung zusammen, so 17. und dann bis ins 18. Jahrhundert hinein, als man dann irgendwann doch gemerkt hat, das ptolemäische Weltbild stimmt nicht, die Erde eine Scheibe und alles dreht sich um die Erde, sondern dieses kopernische Weltbild oder von Galileo Galilei, der gesagt hat, nein, wir drehen uns um die Sonne. Und da brach damals wirklich was zusammen. Die Erde ist nicht mehr Mittelpunkt, sondern dreht sich wie andere Planeten um die Sonne. Ist dann Gott überhaupt noch der Mittelpunkt? Wie man uns das Jahrhunderte erklärt hat, hinter allem steht Gott. Wenn es eine Pest gab, dann irgendwie war das Strafe Gottes. Wenn es gedonnert und geblitzt hat, dann war Gott im Donner und im Blitz. Und alles, was man nicht verstehen konnte und was man noch nicht erforscht hatte, war einfach Gott, G-O-T. Und das brach mit der Aufklärung richtig zusammen, nachdem man eben auch mit der Vernunft und mit der Wissenschaft hinter manche Geheimnisse kommen konnte. Es blitzt halt, wenn irgendwo Wolken gegeneinander krachen und in vielen anderen Bereichen. Und dann auf einmal wurde Gott immer mehr so in den Hintergrund gedrängt. Wir wissen ja jetzt, warum, wieso, weshalb. Wir brauchen Gott nicht mehr als Erklärungsfaktor. Und übrigens, man kann Gott ja auch überhaupt nicht sehen. Hat man uns dann Jahrhunderte, Jahrtausende irgendwie verkohlt, veräppelt? Und eine Disziplin, die aus der Aufklärung entstanden ist, ist der sogenannte Deismus. Der besagt, ja, man will ja noch ein bisschen fromm und an Gott festhalten, was man heute im Atheismus schon nicht mehr macht. Aber er wird wohl am Ende irgendwie die Welt erschaffen haben. Er hat die Erde gemacht, den Globus, vielleicht auch noch die Menschen. Aber danach hat er sich aus dem Staub gemacht. Ist Gott nicht mehr präsent und nicht mehr da. Er hat diese Welt erschaffen wie jemand, der eine Uhr aufdreht und dann lässt er die Uhr ablaufen und ist nicht mehr vorzufinden in dieser Welt. Es gibt auch keine persönliche Beziehung zu Gott, sondern das sind alles nur noch Naturgesetze, Abläufe, Mechanismen, aber die gehen so dem Ende allmählich entgegen. Gott, der ganz ferne, unpersönliche Gott. Und das prägt natürlich viele. Und ich will sagen, in der Theorie nicht die Christen oder die Gläubigen, aber in der Praxis oft schon. Da ist dann am Ende Gott nur noch der persönliche Gott durch Jesus Christus, der für meine Herzensfrömmigkeit zuständig ist. Und der entscheidende Mann ist tatsächlich Friedrich Schleiermacher, der im Rahmen dieser Aufklärung Gott und den Glauben irgendwie retten wollte. Er fand keine wissenschaftlichen Argumente für Gott. Er wollte sich in diese Disziplinen auch gar nicht mehr reinbegeben und hat gesagt, Gott ist unangreifbar. Gott ist das Gefühl in mir. Gott, das ist meine kleine Herzensfrömmigkeit. Da irgendwo in der Spiritualität, in meiner kleinen Frömmigkeit, in meinem Herzen, da erfahre ich Gott, da geschieht Glaube und da kann mich keiner angreifen. Weil dann rede ich nur noch davon, ich glaube an Jesus. Jesus ist mein Retter. Ich denke über Jesus nach. Ich habe Jesus erfahren. Ich spüre Jesus. Ich brauche Jesus und ich erlebe Jesus. Wer will mir das strittig machen? Das bin ja ich. Mach du, wie du willst, aber ich und ganz persönlich und mein Glaube. Und da sind wir auch so ein bisschen hingewandert, so durch unsere Frömmigkeitsprägungen, dieses ganz persönlich an Jesus glauben, so ganz tief ich, ne, und haben vergessen, dass dieser Jesus der Gott und Herr der ganzen Welt ist. Und dann das Ergebnis ist natürlich, man betet nicht mehr für die Welt, man betet nicht mehr für einzelne Länder. Man betet nicht mehr für Regierenden. Man hat das Ganze gar nicht mehr im Blick, sondern ich und mein ganz kleiner persönlicher Glaube. Und dann kommt man zum Glauben und die nächsten 30, 40 Jahre dreht man sich um die kleine fromme Befindlichkeit. Wie geht's dir denn gerade mal im Glauben? Hast du auch irgendwas erfahren? Was ist dir denn wichtig mit Jesus? Und dann dreht man sich nur noch um dieses, was immer eine viel Wahrheit beinhaltet, ne? Denn der persönliche Glaube rettet. Das stimmt. Aber man bleibt dabei stecken und hat einen so kleinen Horizont und einen so kleinen Gott und sieht nicht mehr die Welt und nicht mehr den Globus und nicht mehr die Ewigkeit und hat nicht mehr diesen Horizont, den die Bibel hat. Jesus starb für mich ganz persönlich am Kreuz. Wow, das stimmt. Aber er starb auch für die ganze Welt und hat sein Blut vergossen zur Versöhnung einer ganzen Welt. Zum Beispiel. Und deswegen, die wahren Machtverhältnisse, sie liegen nicht in irgendwelchen Regierungen, sondern die wahren Machtverhältnisse, der oberste Boss ist und bleibt Gott, nicht nur über meinem persönlichen Leben, um das ich mich Jahrzehnte dann drehe und es pflege und hege und was weiß ich, sondern der ganzen Welt. Und das finde ich so befreiend, wenn Jesus hier sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wow. Ne? Nicht nur die Macht über meinem Leben, über seine Gemeinde, über diesen Gottesdienst. Herr, segne uns und unseren Gottesdienst. Amen. Mehr haben wir oft ja gar nicht. Das ist sehr schmalspurig. Ne? Sondern mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ne? Und viele andere Bibelverse. Und dann schickt er seine Jünger aus, geht hin bis ans Ende der Welt. Und ich bin bei euch alle Tage bis zum Schluss. Erobert diese Welt, ne, mit dem Evangelium. Und dass Menschen zum Glauben kommen. Und indem Menschen zum Glauben gekommen sind, hat am Ende das Römische Reich gewackelt und gewackelt. Und Geschichtsforscher sagen nicht umsonst, ohne den christlichen Glauben, ohne das damalige Christentum, wäre Rom nicht umgefallen. Die gottlosen Kaiser und so weiter. Weil irgendwann wurde es von der Bibel her ausgehöhlt, was die trieben. Und es kamen immer mehr Menschen zum Glauben. Und das hatte nicht nur Auswirkungen zu Hause, hinterm Herd und weiß ich wo, sondern Auswirkungen an den zentralen Stellen der Politik, der Länder und Regierungen. Deswegen ist es zu Recht so, dass atheistische und gottlose Herrscher Christen und das Evangelium fürchten. Und es ist aus ihrer Sicht verständlich, dass sie verfolgen. Denn sie wissen ganz genau, wenn das über lange Zeit geht, wird ihr gottloses Regime nicht bestehen können. Zum Beispiel, weil die Liebe Christi immer mehr Einzug hält und das Gegenteil von dem ist. Die wahren Machtverhältnisse möchte ich in Bezug auf einige Dinge beziehen und kurz davon sprechen. Das erste wäre halt bezüglich dieser Welt und Erde, ist ja schon so ein bisschen angeklungen, aber dass man sich das auch vor Augen nochmal hält, diese Welt, diese Erde, dieser Globus gehört Gott und nicht all die Akteure, die man in den Medien sieht und von denen man in den Geschichtsbüchern natürlich lesen kann und die natürlich eine Rolle spielen. Denken wir hier am 1. Kolosser 1. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das ist Jesus Christus. Sogar die Mächte, die Throne, die Gewalten in der sichtbaren, unsichtbaren Welt, aber auch diese ganze Erde und eben auch wir selbst. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es dann auch sogar noch, er trägt oder er erhält alle Dinge durch sein mächtiges Wort. Diese Welt also besteht, sie ist nicht nur erschaffen von Gott, sondern sie besteht auch durch Gott. Er erhält sie durch sein mächtiges Wort. Wenn man das Wort Gottes ganz aus dieser Welt rausnehmen würde, würden alle Naturgesetze zusammenkrachen. Naturgesetze, die man erforscht, sind kein Beweis gegen Gott, sondern ein Beweis für Gott, weil er ein Stück in seine Karten schauen lässt, wie er das macht. Matthäus 24 ist aber dann auch die Nachricht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Nun ist es sicherlich wichtig, wenn wir uns für die Umwelt einsetzen und wenn wir Sorgen haben wegen dem Klima. Es gibt auch endlos unterschiedliche Informationen, wo man manchmal auch nicht mehr weiß, wohin und woher. Aber es ist sicherlich wichtig, dass wir uns da einsetzen. Aber Christen wissen genau, dass sie diese Erde nicht auf ewig retten können. Dass diese Erde zerfallen wird. Himmel und Erde werden vergehen. Auch die Offenbarung oder 2. Petrus 3 berichten davon, ja, dass es irgendwann auch mal kaputt geht. Wir werden Zeichen setzen können als verantwortliche Bürger dieser Welt. Aber wer meint, er kann diese Welt retten und diese Erdkugel retten, das ist eine Versteifung, die nur zu Frust und Enttäuschung führen kann. Denn es wird einen Zeitpunkt geben, da wird diese Welt so nicht mehr bestehen. Und die Bibel spricht dann von, was Johannes sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Darauf gehen wir zu, wenn es um diese Welt und um diese Erde geht und um die rechten Machtverhältnisse. Gott hat sie erschaffen, Gott setzt auch den Endpunkt, aber Gott schafft eine neue Erde, einen neuen Himmel. Entweder eine völlige Erneuerung, dass man neu sagen kann, oder eine ganz neue Kugel. Das wissen wir nicht ganz genau. Deswegen ist auch der primäre, nicht nur, aber der primäre Auftrag der Gläubigen, dass Menschen das Evangelium hören und gerettet werden. Der primäre Auftrag ist nicht, diese Welt, diese Kugel zu retten durch noch so viel Engagement. Das ist nicht unser primärer Auftrag. Wer sich da verrennt und verläuft, der schaut vielleicht irgendwann zurück und sagt, ich habe es nicht retten können. Aber ich hätte Menschen das Evangelium sagen können von Jesus Christus. Und Gott ist hier bei dem Verfall dieser Welt, genau wie in allen anderen Bereichen, von denen ich noch erzähle, ist er nicht der Zuschauer, also im Deismus und guckt zu, ja, geht alles kaputt. Ist er nicht der, der zulässt nur, sondern Gott ist meistens immer auch der, der agiert. Das geht uns schwer in unser Gottesbild, aber wir sollten unser Gottesbild von der Bibel prägen lassen. Er ist es ja, der die Schalen ausschütten lässt in der Offenbarung. Eine große Stimme vom Himmel, heißt es, da sprach zu den Engeln, schüttet die 7 Schalen des Zornes aus. Er ist es, der die Engel befiehlt, die Posaunen zu blasen. Und Jesus selbst ist es, der die 7 Siegel öffnet. Und dann wird wirklich von Katastrophen geschrieben. Wie das Meer kaputt geht zum Teil, wie das Land kaputt geht und so weiter. Gott ist, und das lässt er sich nehmen, nicht, er lässt sie nicht vorwerfen, du bist ja der Gott, der maximal zuschaut und zulässt. Solch einen Gott haben wir nicht. Sondern Gott ist immer auch der Handelnde, der Agierende, ob wir ihn verstehen oder nicht. Die wahren Machtverhältnisse bezüglich dieser Welt und dieser Erde liegen in den Händen Gottes und wir selbst gehen auf ein tolles Ziel zu. Die wahren Machtverhältnisse bezüglich Regierenden oder eben auch Herrscher. Wie viele Könige hat es gegeben, wie viele Weltreiche, wie viele Herrscher? Und wir könnten schnell denken, ja, sie sind das Eigentliche. Sie haben diese Welt beherrscht. Sie haben das Sagen. Und wir haben nicht mehr die Dimension, hoppla, das ist die horizontale Ebene, aber es gibt die Ebene Gottes darüber. Und die Bibel spricht sehr wohl von Völkergeschichten, von Königen und von Regierenden und von dem Handeln Gottes. Es heißt mal, jede Obrigkeit, die ist, ist von Gott eingesetzt. Das sagte Paulus, als damals Nero in Rom regierte. Und trotzdem heißt es dann auch, und das widerspricht ihm ja nicht, was habe ich da, Daniel? Nee, Johannes. Jesus unterstreicht das auch nochmal, wenn er hier im Gespräch mit Pilatus sagt, also zuerst Pilatus sprach zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Pilatus Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Das sind die wahren Verhältnisse. Und wenig später heißt es von Jesus, er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir sehen das oft nicht mehr, auch in Daniel Kapitel 2, wo Daniel sagt, er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und kann ich nicht speziell die Geschichte deuten. Aber allgemein gesagt, es ist nicht nur ein horizontales Phänomen, Trump geht, Biden kommt. Merkel geht irgendwann, jemand anderes kommt. Ja, das sind Wahlergebnisse, ist irgendwo ein erklärbares Geschehen, das stimmt. Und trotzdem steht Gott nochmal drüber. Der Weltgeschichte Macht und der diese Weltgeschichte durch seine Heilsgeschichte zur Vollendung bringt. Und wir klammern Gott total aus, weil wir unsere kleine Herzensfrömmigkeit haben. Und nicht mehr Gott und seine Welt sehen. Wie oft regiert Gott mit Völkern im Alten Testament? Als Jerusalem zerstört wurde durch die Babylonier und die Leute in die Gefangenschaft geführt wurden, sagten die Propheten, die einen tieferen Einblick hatten, Gott hat die Babylonier geschickt. Das würden wir uns ja gar nicht trauen zu sagen, oder? Aber die Propheten sagen, Gott hat die Babylonier geschickt. Und als dann die Babylonier viel zu hart und viel zu streng waren mit Israel, heißt es wieder von den Propheten, und Gott hat ihnen einen Nasenring um die Nase gemacht, den Babyloniern, und hat sie wieder zurückgezogen und gestraft, weil sie zu hart waren. Hätte keiner gedacht, ne? Aber auf einmal kommt vom Wort Gottes, von den Propheten, die Ebene Gottes, und es sieht nochmal ganz anders aus. Und das ja nicht nur damals, das ist ja bis heute so. Gott ist ja nicht der Gott des Deismus, sondern ist bis heute so. Und steht nicht zu, im Einzelnen die Weltgeschichte von Gott her zu deuten. Da können wir uns vertun. Aber diese Tatsache, die bleibt doch bestehen. Und das ist auch gut zu wissen, dass Gottes Regiment nicht scheitert an den Weltreichen. Dass Gottes Regiment und Pläne und seine Zukunft nicht scheitert am Willen der Regierenden, sondern dass er hier souverän ist. Und wir als Christen, als Menschen sind auch irgendwo so da mittendrin. Wir haben mit Regierungen zu tun, wir haben mit verschiedenen Weltmächten zu tun. Wir sind aufgefordert, uns auch dem unterzuordnen. Und dann gibt es aber auch die Aussagen, gehorcht Gott mehr als den Menschen. Und das hat auch ein Daniel erleben müssen damals und seine Freunde. Als seine drei Freunde aufgefordert wurden, die Statue anzubeten, niederzuknien, anzubeten, diese Statue von Belsazar, da weigerten sie sich und gehorchten Gott mehr als dem König. Und als dem Daniel gesagt wurde, er sollte 40 Tage nicht beten zu seinem Gott, sondern nur zum König beten, da weigerte sich Daniel, dem König zu gehorchen, obwohl er ein loyaler Mensch war. Er weigerte sich und betete und nahm die Konsequenzen auf sich und wurde in die Löwengrube geworfen. Das ist also auch diese Konfrontation. Und wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sind wirklich auch verwöhnt. Wir haben ein Grundgesetz, das auf christliche Normen, ursprünglich auf christliche Normen und auf die 10 Gebote sich gründet. Aber es wird die Zeit kommen, dass das immer mehr abbröckelt. Und wir können in Zukunft nicht in diesem Schlaf weitermachen. Alles ist richtig, was eine Regierung sagen wird. In 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Das wäre wirklich ein Glücksfall der Geschichte. Glaube ich nicht. Sondern wird es uns gehen wie einem Daniel und wird es uns gehen wie den drei Freunden von Daniel oder wie Petrus und Johannes, die wurden geschlagen und sagten, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen und wir können nicht aufhören, von Jesus zu reden und zu predigen. Und die Offenbarung zeigt dann ja sogar auch noch, dass die Weltreiche und Mächte dieser Welt sich immer mehr formieren zu einem antichristlichen Weltreich. Offenbarung 13. Wo von einem antichristlichen Weltreich oder vielleicht sogar von einer antichristlichen Person, dem Antichristen, die Rede ist, der die Reiche dieser Welt unter sich formiert, der eine offizielle, hochrangige, regierende Persönlichkeit ist. Keine Untergrundbewegung, keine Illuminaten, keine Freimaurer, sondern eine offizielle Regierung und fordert Anbetung. Und wer das Zeichen des Tieres nicht annimmt, kann nicht kaufen und nicht verkaufen. Und wir sind verwöhnt in Deutschland. Viele Länder in Nordkorea wissen schon, was diese Themen bedeuten. Und in der Geschichte wissen das auch viele Christen, Russland, China, Rumänien. Aber wir sind verwöhnt. Und es wird die Zeit kommen, da müssen wir uns umstellen und Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn er ist über die Herrscher und über die Könige, ist er der Regierende und hat er die Macht. Und dieser Macht sind wir als erstes verpflichtet, es komme, was da wolle. Von Jesus heißt es, auf seinem Gewand, an der Hüfte, stand der Name König über alle Könige und Herr über alle Herren. Die wahren Machtverhältnisse über Krankheit und Tod. Wenn es um Krankheit geht, muss man niemand erklären, was das ist. Oder wenn es ums Sterben, um den Tod geht, da gehen wir ohne Übung drauf zu, müsste man erklären, kann aber keiner von uns erklären. Wenn es um diese Dinge geht, sehen wir oft, und das ist ja auch nicht ganz so unrecht, da können wir ja auch dankbar sein, wir sehen Ärzte, wir sehen Krankenhäuser, wir sehen Apotheken, wir sehen Wissenschaftler, die forschen, wir sehen den Fortschritt, Experimente, wir sehen einen Impfstoff. Es ist gut, wenn es solche Dinge generell gibt, ne? Sonst würden ja viele von uns schon gar nicht mehr leben. Wir sehen all diese Dinge und sehen nicht mehr. Auch viele Christen. Sie sehen keinen Schritt darüber hinaus. Sie agieren, sie leben, sie sehen auf genau dieser horizontalen Ebene wie alle Welt. Vielleicht ist der einzige Unterschied bei Christen, dass sie für all das danken. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Aber wenn es um die wahren Machtverhältnisse geht bezüglich Krankheit und Tod, ist auch hier wieder von Gott zu reden. Und zwar auch von einem Gott, der nicht nur Zuschauer ist, sondern von einem Gott, der höchst aktiv ist. Ich habe vielleicht mal einen Vers hier, da können wir jetzt endlos was dazu sagen, wo hier am Ende steht, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Oder wie Jeremia mal sagt, heile du mich, Herr, dann bin ich heil. Da schaut also jemand auch noch durch die Ärzte und Medizin hindurch, die ja nicht abgeschafft sind deswegen, zu Gott und weiß, aber der Einzige, der mich wirklich heilen kann, ob nun durch das hindurch oder dran vorbei, direkt, ist der lebendige Gott. Die Macht hier liegt bei ihm. Und deswegen bin ich so sehr in erster Linie von ihm abhängig und lass mir das auch nicht ausreden. Auch dann nicht, wenn vielleicht manche Wünsche nicht in Erfüllung gingen und manche Gebete scheinbar irgendwie nicht erhört wurden. Aber auch das andere, wenn es um die Souveränität, um die wahren Machtverhältnisse geht, ist wichtig. Da heißt es, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Hier haben wir nun beides. Er kann Israel bewahren vor Krankheit oder heilen, aber er konnte auch den Ägyptern Krankheiten auferlegen. Und jemand, der sagt, Gott kann keine Krankheit schicken, der sollte wirklich seine Bibel mal lesen. Denn die Bibel hat eine Fülle davon, dass Gott Plagen schickt, dass Gott Krankheiten schickt und sogar gebraucht, dass Gott Unglück schickt, ja, dass Gott hier und da sogar richtet, noch vor dem Endgericht. Da ist die Bibel voll davon. Bitte lest eure Bibel mal. Das heißt nicht, dass Krankheit zum Wesen Gottes passt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis und Gott ist wirklich gut. Aber er ist ein Gott, der Krankheiten schickt. Nun kann niemand von uns sagen, oh, dem hat er die Krankheit geschickt, weil der guckt immer so böse. Ne? Und dem hat er eine Krankheit geschickt, weil der hat seine Schwiegermutter geschlagen. Ne? Und dem hat er keine Krankheit geschickt, weil der hilft seinem Nachbarn immer. Also das kriegen wir nicht hin. Und diese Kausalität funktioniert auch nicht. So nach dem Motto, wer besonders krank ist, ist ein besonders schlechter Mensch. Wer besonders gesund ist, das ist wohl ein prima Kerl. Diese Schablonen funktionieren nicht. Gott regiert kreuz und quer und durcheinander. Ein frommer Hiob kann geplagt sein. Und am Ende gibt Gott dem Teufel nicht die Ehre und sagt, der Teufel war das. Sondern Gott sagt, ich kann doch machen, was ich will. Er entschuldigt sich nicht, sorry Hiob, gar nicht. Und Gott kann einem Nabal einen Herzinfarkt schicken. Gott kann einem König Herodes Antipas Würmer schicken, die ihn zerfressen. Gott schickt einem Usia Aussatz. Gott schickt den Ägyptern Plagen, 10 Plagen. In der Offenbarung, sagte ich schon, befiehlt Gott, schüttet die Zornesschalen aus. Und dann müsst ihr mal lesen, was das bedeutet. Gott ist hochaktiv, auch wenn es um Krankheit und Tod geht. Sowohl indem er diese Dinge schicken kann, dadurch regiert, manchmal vielleicht auch straft, wie wir es sehen, als dass er auch heilen kann. Schaut euch Jesus an, der viele heilte, wenn auch nicht alle, und gesund machte, auch wenn sie danach wieder krank wurden. Trotzdem, Gott heilt auch und wir erleben das auch hier und da immer wieder, wenn wir für jemanden beten oder als Gläubige zu jemandem stehen. Gleiche ist ja auch, wenn es um den Tod geht. Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod gefangen waren. Was Jesus durch seinen Tod getan hat, dem Teufel die Macht über den Tod entrissen. Und die Menschen befreit, die ihr Leben lang in der Furcht vor dem Tod und Krankheit ist immer mit Tod zusammenzusehen. Das ist eine Linie. Ne? Die ihr Leben lang Furcht vor dem Tod hatten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, an sein Sterben, an seine Auferstehung, musst du dich nicht vor dem Tod fürchten. Du bist schon vom Tod zum Leben durchgedrungen. Wir haben vielleicht etwas Angst vor dem Sterben, weil wir nicht wissen, wie das sein wird. Aber vor dem Tod nicht mehr. Weil Jesus dem Tod die Macht genommen hat, weil hier die Machtverhältnisse klar sind. Er hat dem Tode den Stachel gebrochen. Er hat ein ewiges Leben für uns hervorgebracht. Und Paulus kann sogar mal sagen, Sterben ist mein Gewinn. Der Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Weil er einfach wusste, dann bin ich bei Jesus. Das ewige Leben von heute geht geradlinig durch, bis in seine Herrlichkeit hinein. Die wahren Machtverhältnisse über Krankheit und Tod. Die liebe Leute, Christen laufen rum, als kennten sie Jesus nicht. Es ist kaum zu fassen. Es ist erschreckend. Hat man keine Ewigkeit mehr? Weiß man nicht mehr, wo die Machtverhältnisse liegen? Und damit rede ich nicht menschliche Hilfe klein oder einem Fatalismus das Wort, aber Gott die Ehre, weil wir es aus dem Blickwinkel verloren haben. Denken wir an Corona zum Beispiel. Ich denke manchmal, Gott hat wirklich gewusst, wie das Ding heißen soll. Ne, Corona. Corona heißt Krone. Ne, und im Moment ist es Corona, dieses Virus, das die Welt regiert. Tatsächlich, Corona hat die Krone auf und bestimmt alles. Das will ich nicht oberklug da drüber stehen und sagen, ich könnte irgendwie was anders machen. Aber das ist doch Tatsache, oder? Der Name ist doch Programm. Der Name ist ja schier prophetisch. Hat Gott sogar diesen Namen gegeben? Corona, Krone, Corona regiert diese Welt, regiert das Verhalten der Menschen, schaut euch um, alles, in jedem Land bis zum kleinsten Winkel allmählich. Was für eine Macht hat Corona? Was für eine große Krone? Und wir sagen, nein, die Krone hat Jesus. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Er hat die Krone über dieser Welt, nicht Corona. Und wir wissen bei Corona auch nicht, das kann niemand sagen, hat Gott es geschickt? Das wissen wir nicht. Vielleicht, wenn jetzt Bibel geschrieben werden würde, würden irgendwelche Propheten reden und schreiben und aus diesen und diesen Gründen hat Gott einen ganz unsichtbaren, es kommen keine Panzer aus Russland, keine Raketen aus weiß ich wo, wo wir uns ja immer fürchteten, sondern irgend so ein kleines unsichtbares Ding, noch keiner von uns hat es gesehen, noch keiner von uns hat es durch Dings geguckt oder hat schon jemand? Wir haben es noch nie gesehen. Es ist minimal unsichtbar und beherrscht die Welt. Und vielleicht von Gott, wissen wir das? Und vielleicht sagt Gott damit dieses Yes, we can, gar nichts konnte er. Oder dieses, das schaffen wir eben nicht, um uns Menschen mal zu zeigen, wo die Grenzen sind. Was wir überhaupt hinkriegen, was wir überhaupt schaffen, ohne Gott. Ohne, dass wir an den Höchsten denken und ihm folgen und ihm gehorchen. Und wie armselig wir auf einmal sind. Wie sich die Medien jeden Tag widersprechen und Wissenschaftler sich widersprechen und es einfach keine Böswilligkeit ist, sondern eine Riesenhilflosigkeit. Wie damals Gott vielleicht Turmbau zu Babel die Sprachen verwirrt hat, das war Gott. Das war kein Zufall. Und die Leute sind durcheinander und keiner hat mehr richtig gewusst. So erscheint einem das manchmal heute auch. Er macht die Weisheit der Weisen zunichte und die Stärke der Starken auch. Damit verurteile ich niemanden. Aber wir müssen auch mal Gott in den Blick bekommen. Oder hat Gott es nur zugelassen? Das glaube ich nun gar nicht, weil ich an keinen ohnmächtigen Gott glaube. Oder gibt es eine finstere Macht? Kann der Teufel so etwas machen? Täte ich mir schwer, das zu denken, dass Gott ihm das höchstens gestattet, aber er nicht in Eigenregie, das geht, glaube ich, nicht. Von meinem biblischen Verständnis. Aber, liebe Leute, vergesst doch das nicht. Hier oben, wer hat die wahren Machtverhältnisse? Es ist der lebendige Gott. Und am Ende heißt es doch, da gehen wir doch alle drauf zu. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Herrlich. Ich habe noch mehr, aber ich nehme vielleicht nur noch einen Punkt. Es gibt ja so viele Bezüge, ne? Wenn man mal sich sagen sollte, wo sind die Machtverhältnisse? Was sehen wir, aber was ist die Wirklichkeit oder die Wahrheit? Ich habe jetzt auch noch mal bezüglich Gemeinde. Gemeinde ist ja auch ähnlich wie mit Krankheit, ne? Also in dem Sinne, man hat vor Augen, ne? Man sieht sich in aller Vollkommenheit oder Unvollkommenheit. Man sieht gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen. Man sieht, wie Christen scheitern, wie Christen aufblühen. Man sieht, wie Gemeinden wachsen, wie Gemeinden schrumpfen. Wie in der Geschichte auch viel falsch gemacht wurde und viel richtig gemacht wurde. Und manchmal möchte man sagen, ja, was ist Gemeinde denn für ein brüchiger Haufen? Wer hat denn hier in der Gemeinde eigentlich das Sagen, ne, dass da sowas bei rauskommt? Ne? Würde man doch am liebsten mal fragen. So auch weltweit. Und auch hier vergisst man manchmal das Geheimnis der Gemeinde, den Glanz, der über Gemeinde liegt. Die wahren Machtverhältnisse liegen ja nicht bei irgendwelchen Leitungsgremien am Ende, sondern sie liegen ja bei Gott. Es kann Gemeinde gar nicht geben ohne Gott. ohne Jesus. Es ist seine Erfindung, es ist sein Meisterstück. Es ist sein Augapfel, kann man hier auch sagen. Sagt sogar mal, wer, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wer den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben. Also wie sehr Gott da sei. Als wäre, wenn du die Stellen mal liest, man denkt, Gemeinde ist das kleine Baby im Arm Gottes. Und so geht Gott mit seinem kleinen Baby durch die Weltgeschichte und durch die Geschichte hindurch und sagt, passt bloß auf, ne? Lasst mir mein Baby. Und es wird heranwachsen zu einem vollkommenen Mann, aber richtig vollkommen erst in der Ewigkeit. Ne? Und da sind noch Runzeln und Flecken und es quakt und macht in die Hose und was weiß ich alles. Aber lasst mir das, es ist mein Baby. Macht es nicht kaputt. Ne? Das ist Gemeinde. Und deswegen habe ich immer eine gewisse Gottesfurcht, wenn ich über Gemeinde rede. Weil ich über Gottes Lieblingsstück rede. Und deswegen liegt mir Gemeinde aber auch so am Herzen. Weil Gemeinde ist ein Leuchter Gottes in dieser Welt. Ne? Weil das wüssten wir erst, wenn wir das alles ausschalten. Denn wenn die Gemeinde weg ist, dann kommt die letzte Zeit, dann kommt Jesus wieder. Und dann wissen wir, was fehlt. Stellt euch mal vor, was fehlen würde. Wem nichts fehlt, der hat auch nie was gehabt. Darf ich das nochmal sagen? Wem, wenn es um Gemeinde geht, nichts fehlt, der darf jetzt mal persönlich entdecken, dass er nie was gehabt hat. Zumindest nicht so, wie Gott sich das gedacht hat, ne? Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ne? Und die Pforten der Hölle, was wir alles böse meinetwegen, kann sie nicht überwältigen. Oder also hat Gott ihm, nämlich Jesus, zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Also wie mein Kopf und mein Leib zusammenhängen, so hängt Gemeinde und Jesus zusammen. Und ich würde nie sagen, hier ist egal, ne? Hauptsache da. Also sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das muss man sich wirklich sagen lassen, weil das sieht man nicht. Ne? Aber das ist ja nicht hier nur für den Himmel gesagt. Da ist es vollkommen. Es ist ja schon für hier, heute und jetzt und seit damals gesagt, der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Das ist die Gemeinde weltweit. Aber auch die gibt es doch nur, wenn es auch die Gemeinde vor Ort für mich gibt. Weil es ein Teil dieser weltweiten Gemeinde ist. Und das sind tolle Sachen, was die Bibel da sagt. Das hilft einem auch, über den Augenschein mal hinwegzuschauen und danach zu fragen, wo liegt denn die Macht? Wo liegt denn wirklich das Geheimnis? Und dann spricht sogar die Bibel in Offenbarung, auch an anderen Stellen davon, dass die Gemeinde, ich sprach von diesem Baby, aber dieses Bild ist ja noch schöner, die Braut von Jesus Christus ist, die er erkauft hat mit seinem Blut, die er gereinigt hat. Und wir gehen auf dieses Hochzeitsmahl Braut und Bräutigam zu. Und am Ende, wenn es einen neuen Himmel, eine neue Erde gibt, dann wird diese Braut, und das ist das neue Jerusalem, wenn ihr mal nachschaut, ich will euch zeigen, das Geheimnis dieser Frau kommt ja dann. Dann wird diese Braut herabgesenkt auf die Erde. Stell dir mal vor. Und hier heißt es, Halleluja, lobt den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Und da darf ich dazugehören. Und da darfst du auch dazugehören. Und darauf gehen wir zu. Die wahren Machtverhältnisse, sie liegen bei Gott und bei seinem Sohn Jesus Christus, von dem es heißt, Jesus Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.